Herzlich willkommen zum Podcast Holy Sheep Neuseeland, der Podcast aus und über Neuseeland. Mein Name ist Jenny, ich bin Fernsehautorin und ich lebe seit 3 Jahren in Neuseeland. Und mein Mann ist Neuseeländer und wir haben zusammen 3 Kinder. Wenn diese Folge erscheint, haben wir den 1. August 2025. Das heißt, viele von euch sind in den Sommerferien oder im Sommerurlaub. Ich kaufe mir oft, wenn ich einen längeren Urlaub vor mir habe oder Zeit habe, so ein richtig dickes Buch. Und die heutige Folge ist so ein dickes Buch, aber zum Hören. Also eine Folge, die ein bisschen tiefer geht, würde ich sagen, oder ein bisschen vielschichtiger ist. Deswegen ladet euch die vielleicht einfach runter in eurem Podcast-Player und dann könnt ihr die auch überall hören, auch wenn ihr mal kein Internet habt. Vielleicht auf einer langen Fahrt oder auf der Sonnenliege. Wie der Titel schon verrät, es geht um eine Frau, die mit 62 Jahren allein fast 4000 Kilometer mit dem Rad durch Neuseeland gefahren ist. Und so viel schon mal vorweg, Neuseeland ist nicht als Radfahrerparadies bekannt. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir nach fast 4 Jahren Podcast hier zum ersten Mal wirklich eine Radreisende im Podcast haben. Ja, und mein Gast heißt Ursula, sie nennt sich selbst Urs. Ja, Urs ist 62 Jahre alt und das Besondere an Urs ist, dass sie das alleine reisen und dann das Radreisen erst relativ spät in ihrem Leben entdeckt hat. Und seitdem ist Urs mit ihrem Fahrrad 34.000 Kilometer gefahren und davon eben fast 4.000 Kilometer durch Neuseeland. Und wie gesagt, diese Folge hätte genug Stoff gegeben, wenn wir nur über das Radfahren in Neuseeland sprechen. Aber mich hat vor allen Dingen auch interessiert, wie kommt man dazu, so etwas zu machen? Und bei Urs gab es auch einen sehr entscheidenden Moment, als sie beschlossen hat, ich kann alleine reisen. Ich kann allein mit dem Rad durch die ganze Welt fahren. Urs hat tatsächlich gefühlt schon 10 Leben gelebt. Im ersten Teil geht es um ihre katholisch geprägte Kindheit in einer Arztfamilie. Und dann ist Urs nach der Schule allein nach Israel gegangen. Sie hat dort 13 Jahre in einem Kibbutz gelebt, ohne Geld, ohne Einkommen. Und sie hat später einen Neuanfang als alleinerziehende Mutter in Deutschland gemacht. In Deutschland arbeitete Urs als Logopädin, hatte eine eigene Praxis und mit 46 Jahren entschließt sie sich, alleine zu reisen mit dem Rad. Sie ist eine Radreisende. Das ist nochmal ein Unterschied zu einer Radfahrerin, aber das wird sie nachher nochmal genauer erklären. Und als wäre das nicht alles schon besonders genug, Urs gibt auf ihren Reisen kein Geld aus. Sie sucht sich täglich eine kostenlose Unterkunft und Essen, sitzt stundenlang jeden Abend mit ihren Gastgebern zusammen, um von ihrer Reise zu erzählen. Und das ist natürlich nicht nur schön, sondern auch wahnsinnig anstrengend. Der Grund dafür, Urs sammelt Spenden für ein Waisenhaus in Afrika. Und auch dafür gab es ein Schlüsselerlebnis, wie es dazu kam, denn Urs ist auch mal mit dem Fahrrad durch Afrika gefahren. Der Arbeitstitel für diese Episode war übrigens Malz, Kaffee und Milchpulver. Den einzigen Luxus, den sich Urs auf ihren Radreisen gönnt. Ganz viel Freude mit dieser Episode und euch einen wunderschönen Sommerurlaub. Ich begrüße ganz herzlich im Podcast Urs.
Ja, hallo Anneile. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich, dass ich es nach Daniden geschafft habe.
Urs, bevor wir über dein gesamtes Projekt und all deine Abenteuer reden, möchte ich dich erstmal ein bisschen kennenlernen. Du bist 1962 in Hamburg geboren. Wenn man mal so an die Zeit 1962 denkt, wo war Deutschland denn gerade so?
Große Sturmflut.
Die große Sturmflut im Februar in Hamburg. Du bist im Dezember kurz vor Weihnachten geboren. Deutschland war noch so in den Wirtschaftswunderjahren und Frauen durften noch nicht ohne die Erlaubnis ihres Mannes arbeiten. Das war dein Geburtsjahr, Urs.
Wow, jetzt fühle ich mich super uralt.
Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Du bist als mittleres Kind geboren. Du hast noch 2 jüngere und 2 ältere Geschwister. Du warst genau in der Mitte von 5 Kindern. Kannst du mir deine Kindheit beschreiben in Hamburg?
Ja, ich bin in einem erzkatholischen Haushalt geboren. Meine Eltern waren sehr, sehr katholisch und entsprechend in der Diaspora lebend sind wir auch sehr, sehr streng erzogen worden. Meine Eltern, beide Ärzte, hatten ihre Praxen und waren sehr, sehr aktiv. Wir wurden alle 9 Monate von einer neuen Praktikantin im Haus, Kinderpflegerin nannte man sie damals, erzogen und so war die Erziehung. Ich würde mal ganz zusammenfassend sagen, ganz anders als wie man das heute so macht.
Wir kommen nachher noch oft in dieser Podcast-Episode aufs Thema Geld. Welche Rolle spielte Geld in deiner Kindheit?
Ich glaube, man redete nicht über Geld. Wie viel Vermögen da ist, habe ich nie gewusst, nie verstanden. Aber meine Eltern haben ein riesengroßes Haus gebaut, wirklich riesengroß, an einem wunderschönen Ort am Stadtrand. Also hinter dem Haus ist nur noch Fluss und Wälder und also schöner kann man gar nicht leben, wo meine ältere Schwester und ihr Schwager, auch beide Ärzte, die die Praxen meiner Eltern übernommen haben, leben in diesem Haus und ich daher noch das Glück habe, an Weihnachten meistens dort sein zu dürfen und manchmal auch in meinem alten kleinen Zimmerchen schlafen zu dürfen.
Du bist ja später auch auf ein Nonnengymnasium gegangen. Du hast die 11. Klasse übersprungen. Wie geht's einem damit, wenn man so raussticht?
Gar nicht gut. Das war auch eine ganz schwierige Entscheidung, dadurch, dass meine Eltern sehr viel Druck machten, dass wir alle Ärzte werden müssen und ich diesem Druck entfliehen wollte. Meine älteren Geschwister haben andere Studiengänge begonnen, haben dann aber auch zum Medizinstudium gewechselt. Ich wollte das keinesfalls tun, weil als Hausärztin man nie frei hat für die eigenen Kinder, sondern die Patienten standen immer im Vordergrund, so habe ich es wahrgenommen.
Und Urs, du hast ja auch im Leistungskurs im Abitur, hast du Religion gehabt. Das war dein Fach und danach bist du aus der Kirche ausgetreten. Warum hast du das gemacht und wie war das für deine Familie?
Ja, das ist jetzt sehr persönlich. Ich habe das meiner Familie zunächst gar nicht mitgeteilt. Es war für mich so, dass ich sehr, sehr viel gelernt habe, was ich für mich nicht für richtig empfunden habe über die katholische Kirche. Und ich wollte gern die Basis meines Glaubens, sprich das Judentum, kennenlernen. Das war mit für mich eine Motivation, nach Israel zu gehen. Insofern bin ich nach dem Abitur dann sicher gewesen, dieser Kirche möchte ich nicht mehr angehören, war aber immer und sehr lange in meinem Leben, immer wieder Phasen in verschiedenen Religionen unterwegs und auf der Suche nach meiner Religion.
Du warst 17 Jahre, als du dein Abitur gemacht hast. Das war 1979. Um das nochmal einzuordnen, Deutschland 1979. Es wurde noch Schlaghosen und Plateauschuhe getragen. Die Hippie-Ära, die ging langsam zu Ende und es kam Disco und Punk und die Jugend protestierte gegen Atomkraft, Aufrüstung und Umweltverschmutzung. Wo hattest du da so deinen Platz in deiner Jugend?
Ich durfte abends nicht weg. Ich habe meine sogenannte freie Zeit entweder mit Sport und ich habe Jazz-Dance gemacht und war noch in einer Gymnastikgruppe und habe Kirchengruppen geführt und habe lauter andere Dinge gemacht. Abends weggehen war ein No-Go für uns. Das durften wir nicht. Also ich durfte es zumindest nicht. Die Veddelhosen, die sind ein großer Begriff, denn ich musste immer die Kleidung meiner älteren Geschwister nachtragen. Und da habe ich extrem drunter gelitten, denn meine ältere Schwester, genau ein Jahr älter als ich, hat immer alles in Knallrot gehabt. Und ich mochte dunkelblau und schwarz und musste dann immer in diesen knallroten Klamotten rumlaufen und habe extrem gelitten, sodass mein größter und einzigster Geburtstagswunsch eine Schlaghose. Die nannten wir Veddelhose, weil die Veddelhosen waren besondere Schlaghosen. Die hatten unten in dem weiten Schlag ein Lederband eingenäht. Ein Veddelhose wollte ich haben zum Geburtstag und bekam sie dann auch natürlich knalleng. Ich weiß noch, dass wir auf dem Rücken lagen in der Umkleidekabine und der Verkäufer uns da die Reißverschlüsse hochgezogen hat. Sie waren also wirklich unglaublich eng.
Urs, und dann hast du dich für Israel entschieden. Du wolltest zum Ursprung deines Glaubens. Mit wem bist du da hingefahren und wo war deine erste Anlaufstelle?
In den Jahren war es sehr, sehr populär, dass man ein Jahr oder ein halbes Jahr auch manchmal nur nach Israel ging als Volontär. Und es gab unfassbar viele Organisationen, die Volontäre dahin vermittelt haben. Ich wollte aber eben alleine gehen und ich wollte nicht in irgendeiner Gruppe in einem Riesenkibbutz sein, habe mich dann privat umgehört und kam dann zu einem Mann, der Chaim Weiß heißt, auch ein Holocaust-Überlebender. Und Chaim hat mich dann gecoacht und hat gesagt, komm doch zu uns nach Afikim, der Kibbutz Afikim, wo ich dann die meisten Jahre gelebt habe und verheiratet war, liegt an der Südspitze des See Genezareth. Aber ich bin auf großen Umwegen dorthin gekommen. Also meine Eltern waren als reisebegleitende Ärzte unterwegs und die hatten mehrmals diese Tour gemacht von Sharm el-Sheikh, Südspitze vom Sinai in Ägypten bis Nordspitze Israel im Galiläa-Gebiet. Meine Eltern waren kurz ein Jahr davor in einem Drusendorf, das nennt sich Beit Jan, gewesen Und jetzt müsst ihr eure Ohren spitzen. Beit Jan und Beit Jan. Beit Jan ist ein jüdischer Ort im Jordantal und Beit Jan ist ein Drusendorf oben in den Bergen. Und meine Eltern sagten, wenn du schon nach Israel gehst, dann sollst du auch gleich was Ursprüngliches kennenlernen, nämlich die Drusen und die drusische Religion ist eine Geheimreligion. Geh doch nach Beit Jan. Bis ich Beit Jan gefunden hatte, allein reisend mit Rucksack und wie das halt ist, jung, völlig verrückt, dauerte das einige Tage, weil alle Menschen mich immer wieder nach Beit Jan geschickt haben. Und ich sagte, nein, nein, das ist ein Drusendorf in den Bergen. Bis ich dort ankam auf abenteuerlichen Wegen, hat es gedauert. Dann war ich bei Salal Khamalik. Das ist mein Host gewesen, der Lehrer des Dorfes, der also auch Englisch sprach. Und wurde erstmal 3 Tage lang eingeschlossen in einem Zimmer, was für mich natürlich etwas spooky war. Ich und meine Gitarre und mein Rucksack in einem Zimmer. Warum? Ich wurde nur ungefähr mit 5 Mahlzeiten am Tag gefüttert und durfte zum Kloloch in den Garten gehen, aber mehr durfte ich nicht.
Was war der Grund dafür?
Die Ältesten des Dorfes, der Ältestenrat des Dorfes hatte zusammengesessen und entschieden, dass ich als Frau ja offiziell nicht mit Hose rumlaufen durfte. Ich kam natürlich mit einer Jeans.
Aber nicht mit der Schlaghose.
Nein, nein. Mit einer normalen Jeans und hatte natürlich auch eine Shorts dabei. Und dann hieß es, ich darf in der Landwirtschaft, wo ich von dem Punkt an arbeiten musste, darf ich in Hosen rumlaufen und auch in Shorts. Aber in dem Ort, wo 503 Mitglieder fast alle miteinander verheiratet sind, entsprechend sehr, sehr, sehr viele behinderte Menschen. In dem Ort durfte ich nur im Kleid rumlaufen. Ich kriegte jeden Tag 4, 5, 6 Kleider von Frauen angeboten, deren Schönheitsideal erst nach der Hochzeit ist, dass sie so rund wie möglich sind, weil an dem Umfang des Bauches der Frau misst sich das Ansehen des Mannes und die werden entsprechend auf brutalste Art und Weise gemästet von ihren Männern, müssen aber bis zur Hochzeit schlank und rank sein und wunderhübsche junge Mädchen. Und ich durfte dann im Dorf eben nur Kleider tragen und sollte mich dann an die Kleider der Frauen wickeln, die doppelt so breit waren wie ich. Der Plan war, dass ich eine Woche dort bliebe. Ich war am Ende 6 Wochen dort und bin Gott sei Dank durch einen Abtrünnigen des Dorfes da rausgehauen worden und konnte dann endlich in den Kibbutz kommen. Aber das war richtig schwierig.
Für alle nochmal, die vielleicht nicht wissen, was ein Kibbutz ist. Kibbutz sind landwirtschaftliche Kollektivsiedlungen. Man hat gemeinschaftliches Eigentum, alle sind gleich und es gibt sozialistisches Gedankengut. Würdest du das so unterschreiben, Urs?
Ja, so war es zumindest früher. Inzwischen sind fast alle Kibbuzim privatisiert. Unser Kibbutz Afikim hat begonnen mit Elektrizität, dass wir privat zahlen mussten. Da ging schon mal mehr als ein Drittel des Verbrauches runter. Dann wurde Essen privat bezahlt. Vorher gab es im Speisesaal Essen, so viel wie man wollte. Und es wurde die Hälfte vom Essen weggeworfen. Und dann kam noch Wasser dazu. Und dann haben die Leute sich natürlich auch beherrscht. Insofern, das sozialistische Gedankengut und alles, was damit zusammenhängt, wirklich auch Leistung zu bringen, nach meiner Wahrnehmung funktioniert es einfach nicht.
Du hast dich dann im Kibbutz verliebt.
Ja, und zwar an dem Tag, an dem ich mir den Arm gebrochen hatte. Da war ich erst 2 Wochen im Kibbutz.
Und dein Mann war Jude, du warst Deutsch. Das muss eine ziemlich große Liebe gewesen sein, dass er das seiner Familie verkündet, dass er jetzt in eine deutsche Frau verliebt ist, oder?
Ja, das ist richtig. Beide Eltern waren Holocaust-Überlebende und haben mich entsprechend abgelehnt. Ja, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für, ich denke, inzwischen für alle Seiten. Mein Mann stand immer zwischen 2 Stühlen. Ich war jung und naiv und ich habe geglaubt, wir lieben uns und wenn wir uns nur genug lieben, dann können wir alles überwinden. Heute weiß ich es besser.
Wie alt warst du, als du schwanger geworden bist?
Da muss ich dann ja 20 gewesen sein. Ja.
Magst du uns was über deine Kinder erzählen, Urs?
Ja, ich habe 2 tolle Kinder. Mein Sohn lebt in Berlin. Und ist besonders, hat einen Asperger-Autismus und hat sein Leben die letzten Jahre sehr, sehr gut auf die Reihe gekriegt und hat mir einen wunderschönen, er ist sehr, sehr begabt in viele Richtungen künstlerisch, hat mir einen wunderschönen Song, den ihr hoffentlich auch hören werdet.
Wenn wir gleich zu den großen Radreisen deines Lebens kommen, Urs, da spielen wir diesen Song auch hier ein.
Und Liron lebt in Israel, jetzt so ein bisschen Teil auch in Deutschland, da ihr Ehemann Deutscher ist und eine Firma in Deutschland gegründet hat in Luxemburg. Ja, ich hoffe auf Enkelkinder.
Wann bist du zurück nach Deutschland gegangen?
Also gegangen ist gut. Wir sind geflohen während des Krieges. Ich habe geglaubt, dass es keinen weiteren Krieg geben wird. Ich bin selber in einem Bus gewesen, im 9. Monat schwanger, als dieser beschossen wurde. War beim Attentat in Haifa auf dem Bahnhof dabei und so weiter. Hat also viel atmosphärisch von dieser Bedrohung am tagtäglichen natürlich mitbekommen. Und dann kam der Krieg und mein Sohn hat im Kindergarten und im Babyhaus Kriegstraining gehabt. Mir wurde zum ersten Mal eine Gasmaske erklärt und gezeigt von meiner 3-jährigen Tochter. Die zeigte, wie man den Filter zudreht und wie man die Maske entsichert. Und da habe ich schon gedacht, nein, so möchte ich nicht, dass meine Kinder aufwachsen. Und als mein Sohn dann nachts im Bett schreiend stand, eisekalt, ich will nicht unter die Erde, ich will nicht von Würmern gefressen werden, da habe ich ihm versprochen, wenn es Krieg gibt, dann bringe ich euch in Sicherheit. Und das ist mir auch gelungen. Wir sind also geflohen und waren auf dem letzten Flieger, der das Land verlassen hat. Das war im Januar 1991.
Dein Mann, warst du mit dem noch zusammen zu dem Zeitpunkt?
Ja, ja, aber der war natürlich wie alle anderen Männer auch eingezogen und war schon weg.
Dann kommst du 1991 nach so langer Zeit nach Deutschland zurück. Als alleinerziehende Mutter, wie hat dich Deutschland aufgenommen?
Ich würde mal sagen, gar nicht. Das war mehr als gruselig. Also es war wirklich eine Art und Weise, wie ich nie gedacht hatte. Ich könnte jetzt darüber ein ganzes Buch schreiben, was ich das erste Jahr erlebt habe. Die ersten 9 Monate hatten wir offiziell keine Unterkunft, waren immer wieder bedroht von dieser obdachlosen Unterkunft, haben das große Glück gehabt, dass ich von einem alten Freund aufgenommen wurde in seinem Einzimmerhäuschen oder Wohnung. Natürlich haben die Kinder ihren Vater vermisst.
Ich würde mal gern die nächsten 16 Jahre vorspulen, bis zu deiner ersten Radreise. Beschreib mir mal diese Jahre bis zu deiner ersten Radreise.
In aller Kürze, es waren schwierige Jahre. Dann kam die Zeit, wo die Kinder aus dem Haus gingen. Janiv lebte dann schon in Berlin. Liron hat ihren Weg mit verschiedenen, nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung, verschiedene Orte gehabt, wo sie tolle Jobs hatte bei Porsche und in der Eventmanagement-Agentur in Hamburg und so weiter und so weiter. Und ist dann nach Abu Dhabi gegangen, um 3,5 Jahre, glaube ich, als Stewardess zu arbeiten. Und dann war ich alleine und bin mit meiner Praxis umgezogen aus verschiedenen Gründen und habe dann selber nochmal gebaut. Und das war, ja, das waren schwere Jahre, aber ich habe mich nach oben gekämpft, wirklich immer gekämpft. Im Nachhinein habe es damals nicht so wahrgenommen. Und dann kam dieser Moment, wo ich völlig erschöpft war und Urlaub brauchte. Und ich wäre niemals, Mädels, hört euch das an, niemals auf die Idee gekommen, alleine zu radeln, niemals. Und dann kam der Moment, wo ich entschieden habe, ich brauche einen günstigen Urlaub, kein Geld, aber unbedingt Erholung notwendig. Ich habe in verschiedenen Zeitungen inseriert, um Leute zu finden, die mit radeln wollen. Ganz klare Angaben, 100, 120 Kilometer am Tag, low budget, also nur im Outdoor-Bereich schlafen, off-grid und so weiter. Und ich wollte eigentlich die Donau runterradeln. Und dann rief mich ein Fahrradkurier aus Freiburg an und sagte, oh, hast du mein Inserat gelesen? Steht genau über deinem. Hatte ich natürlich nicht. Lasst uns doch uns zusammenschließen. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen.
Was hat er gesucht?
Er suchte Reisepartner für eigentlich identisch die gleichen Bedingungen, aber Schweden. Und da ich nun alle Glöckchen in meinem Kopf ringelten, oh, meine Mama ist in Schweden aufgewachsen, leider durfte sie uns nicht zweisprachig erziehen, obwohl sie bis zu ihrem Tod flüssig Schwedisch gesprochen hat. Mein Vater wollte das leider nicht, ist eine große Chance verpasst worden. Als Logopädin weiß ich nun auch hirnphysiologisch, was das bedeutet. Er und ich hatten dann gesagt, wir geben einfach einen gemeinsamen Ort ein, in einer Kneipe in Brasil, in Freiburg, wo alle Interessenten sich treffen sollten. Wir waren tatsächlich 18 Personen. Am Ende des Abends waren wir noch 10. Die meisten sagten gleich, nee, um Gottes Willen, im Zelt und immer im Zelt schlafen und so weiter, mache ich nicht. Von den 10 blieben dann 3 übrig, sprich er und ich und eine weitere Frau. Und dann saßen wir auf der Fähre und die Frau fing an zu, ich sag mal, zu nörgeln und nörgeln und nörgeln. Anyway, nach 3 Tagen ging diese Fahrradgemeinschaft auseinander. Also ich habe entschieden, ich fahre alleine weiter. Ich bin heulend in einen Wald eingebogen, aus dem ich dann den Ausweg nicht mehr fand. Es hat geregnet. Ich hatte große Angst vor Bären, weil ich ja wusste, da gibt's Bären im Wald. Ich hatte furchtbare Angst und dann passierte das, was für meine gesamten Reisen das Entscheidende war. Ich habe gezittert am ganzen Körper vor Angst und vor Kälte. Es wurde dunkel. Ich habe mich auf einen Riesenfels gesetzt, mein Rad an einen Baum gegenüber gelehnt im Regen, habe gezittert wie Espenlaub und habe dann gesagt, stopp, so geht es nicht weiter. Hör auf zu heulen, Mädchen, und überlege. Und dann wurde mir klar, ich habe Erdnussbutter, Kekse, Schokolade, Nüsse, 8 kleine Säckchen Getreide habe ich für jede Reise dabei, winzig kleine Säckchen mit Couscous und Bulgur und Nudeln und Linsen und so weiter. Als mir klar wurde, dass ich alles habe, da wurde dieser Stein warm. Ich schwöre es, er wurde warm unter mir. Die Wärme floss durch mich durch. Ich habe so eine Ruhe. Wenn ich das Gefühl beschreiben soll, dann sage ich immer, der Frieden des Universums war in mir. So würde ich es beschreiben. Ich war so ruhig und so in Frieden, dass ich ganz ruhig mein Zelt da aufbauen konnte, nachts in diesem Wald. Und dieses Gefühl kann ich in allen brenzligen Situationen, und ich hatte viele, wo ich schon fast am Abnippeln war, und wo ich dieses Gefühl wieder sozusagen in mir produzieren konnte, dieses Gefühl des tiefen Friedens und dieses Vertrauens. Als gläubiger Mensch würde ich sagen, Gott hat mir gezeigt, er ist mit mir. Da ist eine Hand, die mich auffängt, wenn auch manchmal meine Schar von Engeln und Schutzengeln ein bisschen zu spät kommt, aber sie kommen dann doch immer irgendwann. Und dieses Gefühl ist mir geblieben. Und dann habe ich mein Zelt aufgebaut, bin dann nass reingekrabbelt, habe erstmal gekocht. Heißen Malzkaffee habe ich natürlich immer dabei. Das ist mein großer Luxus, Malzkaffee und Milchpulver. Und habe dann gekocht, bin schlafen gegangen und am nächsten Tag habe ich irgendwann angefangen, alle diese Wege, die immer nur zu einem Ferienhaus und zu einem See führen, habe ich Zeichen gelegt auf dem Weg mit Steinchen, wo ich schon ausprobiert hatte. Und bin dann hin und her sternförmig gefahren, bis ich ein Haus gesehen habe, wo es rauchte und ein alter Mann, wo das Gas an war, das roch so nach Gas in diesem Haus. Ich dachte, das explodiert gleich. Und dieser Mann hat mir aufgezeichnet, wie ich aus dem Wald rauskomme. Dann bin ich in die nächste Stadt, habe mir erstmal einen Kompass gekauft und eine Karte und wurde Tag für Tag glücklicher. Und ich hatte meinen Weg gefunden, ohne Stress. Manchmal gibt's Stress auf den Reisen, natürlich. Aber von meinem Gefühl her richtig tief glücklich, das tun zu können, was ich tun will und wann ich es tun will. So bin ich zum Alleinreisen gekommen.
Das war Schweden. Du warst 46 Jahre alt, Urs, und dann begannen deine Radreisen. Und du bist gereist, jetzt bist du in Neuseeland, mit Neuseeland durch 26 Länder. Deutschland, Frankreich, Dänemark, Schweiz, Italien, Spanien, Schweden, Norwegen, Finnland, Polen, Rumänien, Tschechien, Israel, Chile, USA, Sibirien, Mongolei, China, Sambia, Simbabwe, Botswana, Namibia, Südafrika, Kanada, Kroatien und jetzt Neuseeland. Dass das alles erst nach deinem 46. Geburtstag passiert ist, dass du alleine durch die Welt reist. Und das, was ich am erstaunlichsten finde, alle Menschen, die solche extremen Sachen machen, die begleiten das durch Social Media, die haben Drohnen dabei und dann siehst du tolle Bilder, wie sie durch die verschiedenen Länder und Landschaften fahren. Und dann habe ich mir mal angeguckt, welche deutschen Frauen haben dann besondere Leistungen erbracht in Langstreckenfahrradfahrten. Weißt du das?
Nein, da habe ich keine Ahnung.
Einmal Jana Kesenheimer, die ist die schnellste Frau gewesen, 4000 Kilometer auf dem Transcontinental Race. Da geht's also um Geschwindigkeit. Die hat auf Instagram fast 40.000 Follower. Und dann haben wir eine relativ berühmte Frau in der Wanderszene, Christine Thürmer. Sie ist die meistgewandertste Frau der Welt. Die ist gewandert 65.000 Kilometer. Und sie ist mit dem Rad 37.500 Kilometer bisher gefahren. Sie hat 42.000 Follower. Also das sind durchaus Zahlen, 37.500 Kilometer, die an deine Leistung rankommen.
Und jetzt, wo du das vorgelesen hast, Jenny, da dachte ich, wow, das berührt mich wirklich. Aber irgendwie habe ich immer nur nach vorne geguckt. Aber warum ich kein Instagram und all diese Dinge habe, ist, dass dann diese Freiheit verloren geht. Viele Menschen, gerade hier in Neuseeland, haben gefragt, hast du nicht einen Blog? Wie können wir dir folgen? Und. Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht, weil ich dann eben zusätzlich zu seinem Journaling, ich glaube seit 45 Jahren schreibe ich regelmäßig Tagebuch und ich habe immer ein normales Tagebuch übers Jahr und ein Reisetagebuch. Das heißt, das ist mir ganz wichtig, da kriege ich meine Emotionen klar. Auch hier in Neuseeland, wo ich so viel tolle Hosts hatte, bin ich oft nicht zum Journaling gekommen. Also diese Freiheit zu tun, was ich will, wann ich es will, die möchte ich mir nicht nehmen lassen. Und all die Menschen, die ich auf Mondologia, der größten Reisepräsentationsmesse Europas inzwischen, die in Freiburg einmal jährlich stattfindet, sehe, sind Menschen, die irgendwo ein Team hinter sich haben. Und damit verliere ich ja diese Freiheit, die mir diese Art zu reisen bedeutet. Und deswegen mache ich das nicht und wahrscheinlich müsste ich mich auch hart einarbeiten. Ich und Technik passt nicht zusammen.
Urs, das sagst du jetzt und ich finde das natürlich auf der einen Seite total spannend, dich hier sitzen zu haben, weil du all das nicht hast. Ich glaube, du könntest alles noch genauso machen, wie du es auch jetzt machst, weil du entscheidest ja, was du von dir preisgibst und was nicht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich würde gern einmal auf die Reise zu sprechen kommen, die alle deine zukünftigen Radreisen und der Grund, warum du das machst und wie du das machst, verändert hat. Ich würde mit dir jetzt gerne nach Afrika gehen.
Ja, sehr gerne. Afrika ist nämlich auch aus einem Grund eine besondere Reise. Mein ältester Bruder, Zahnarzt, hatte in Afrika zwei Praxen. Meine Eltern waren sehr, sehr häufig in Afrika als Reiseärzte und auch nicht alleine. Und ich hatte sehr viel Familie in Afrika, noch in Südafrika, in Johannesburg. Meine Cousins leben da und Tanten und Onkels. Mein Bruder sagte mir, ich kann überall auf der Welt alleine reisen, aber nicht in Afrika. Insofern habe ich mich ein bisschen schweren Herzens auch an Crazy Guy on a Bike gewandt. Also Crazy Guy on a Bike ist eine Plattform im Internet, wo Radreisende sich zusammenfinden können für Reisen von 3 Tagen bis zu forever. Ja, zurück zu dem Gedanken. Also ich musste Reisepartner suchen. Über Crazy Guy on a Bike und Warm Showers habe ich dann gesucht. Also Warm Showers ist die Plattform, wo wir Radreisenden uns gegenseitig helfen und übernachten lassen. Ich habe auch hier schon 2 Warm Showers Hosts gehabt in Neuseeland, was natürlich immer wieder mit Terminen verbunden ist, weswegen ich das nicht so gerne mache. Und dann habe ich eine Frau, eine Professorin aus San Francisco kennengelernt über Internet. Und wir haben entschieden, dass wir die Reise gemeinsam machen. Sie ist Astrologin und wollte den Himmel von der anderen Seite der Welt kennenlernen und den größten Meteoriten, der auf die Welt gefallen ist. Da waren wir auch, da haben wir oben drauf zusammen Swing getanzt. Da gibt's ein ganz tolles Video von. Auf dem Meteoriten hat wahrscheinlich noch nie jemand Swing getanzt.
Dürfen wir das Video auf unserem Instagram-Account zeigen?
Ja, wenn ich das finde, ja. Dann wurde ich krank. Und dann kam ein zweiter Moment, wo jemand versehentlich mein Fahrrad kaputt gemacht hat. Das war sicherlich ein Engel, denn so bin ich zu diesen Waisenkindern gekommen. Das war der Beginn in Afrika.
Erzähl mal von der Begegnung. Dein Fahrrad war kaputt. Wer hat dir geholfen?
Dann kam ein sehr großer Mann und sagte, also kleine Weiße, warum weinst du so? Es gibt ein Problem, eine Lösung für jedes Problem. Hör auf zu weinen. Und dann sagt er, ich kenne eine Frau im Busch, die kann Fahrräder reparieren. Sie heißt Salome. Salome begrüßte mich erstmal etwas unwirsch. Sie hatte unheimlich viele Kinder um sich rum und betreute dies eine und das andere und war nur so halb bei mir und sah aber dann, was gemacht werden muss. Lange Rede, kurzer Sinn, das Fahrrad fuhr am Ende, gefühlt doppelt so schwer, aber es fuhr und es war stabil. Und ich wollte Salome bezahlen. Und jetzt in diesem Moment beginnt das Projekt. Ich hatte sie gefragt, was sie kriegt für ihre Arbeit. Sie sagte nichts. Und ich habe dann insistiert und dann sagte sie, Ursula, wenn du was geben möchtest, gib was für meine Kinder. Und dann fragte ich sie, wie viele Kinder hast du denn? Und sie sagte 50. Und ich dachte, sie hat 50, 50 und 15 verwechselt. Und dann sagte sie, nein, ich habe 50 eben eigene Kinder und alle anderen sind AIDS-Waisen, die ich adoptieren musste. Und dann habe ich ihr alles Geld, was ich dabei hatte, dagelassen. In Dollar, in Euro und in Kwacha, die Landeswährung. Hab ihr alles Geld dagelassen und dann sagte sie, warte, du kriegst was von mir. Und ich sagte, nein, um Gottes Willen, bloß keine Geschenke. Ich habe schon viele Geschenke auf der Welt gekriegt, die ich heimlich zurücklassen musste, weil ich sie auf dem Fahrrad nicht tragen kann. Und dann kam sie mit einem Zeitungszipfelchen, wo sie draufgeschrieben hatte, Donation from Ursula from Germany und die 3 Summen in Quatscher, Dollar und Euro und unterschrieben Salome Victor. Und ich dachte, wow, ich habe eine Donation, eine Spendenquittung mitten im Busch erhalten. Und in dem Moment hatte ich Vertrauen zu ihr. Und so ging das Projekt los. Ich habe es in meinem Freundeskreis bekannt gemacht und habe dann angefangen. Ich hatte schon immer so eine kleine Präsentation im kleinen Kreis gegeben und habe dann angefangen, das professioneller zu machen und mit Videos einzugliedern und Musik und so weiter. Und habe dann angefangen, die Präsentationen auf einer etwas größeren Ebene anzubieten. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der mir auch, insofern gibt es schon Spuren im Internet von mir, meine Homepage www.radreisenfuraidsweisen.de, und da könnt ihr sowohl die Präsentation verfolgen, als auch jede Quittung sehen, die ich für jeden Betrag, den ich überwiesen habe.
Was hat es in dir ausgelöst, dass gerade dieses Projekt, diese Kinder, diese Frau dich komplett einnehmen, dass du all deine Radreisen, dass du alles für diese Kinder sammelst und tust?
Ich glaube, ehrlich gesagt, so ein bisschen verstanden habe ich das erst gestern. Ich habe mich auch immer gefragt und kriege auch viel Kritik dafür, auch aus dem Familienkreise. Wieso machst du so viel und setzt dich doch nicht so unter Druck? Und ich glaube, es ist Liebe zu Kindern. Es ist, dass ich meine Kinder da aus dem Krieg gerettet habe. Ein Teil. Es ist, glaube ich, habe ich einen Podcast gehört zum Thema Verzicht. Ich empfinde Verzicht als glücklich machend, dadurch, dass ich mir seit vielen Jahren keine Klamotten mehr kaufe.
Weil du gerade sagst, da gibt's auch Kritik von deiner Familie. Hat dich deine Familie, deine Geschwister, haben die das Projekt mal unterstützt?
Ein klein bisschen ja. Meine Theorie seit Jahren ist, ich habe alles, was ich brauche. Ich möchte keine Gegenstände. Das schreibe ich. Ich feiere gerne meinen Geburtstag. Ich feiere gerne groß. Das schreibe ich in jede Geburtstagseinladung rein. Bitte keine Geschenke für mich. Ich habe zu viel Klamotten, weil ich nichts wegschmeiße. Ich habe zu viel Gläser im Schrank. Ich habe Geschirr. Ich habe alles, was ich wirklich brauche. Und deswegen bitte ich immer um Geld für die Kinder. Viele nehmen diesen Wunsch nicht ernst. Viele bringen dann doch Alkohol, den ich kaum trinken kann, oder das Schlimmste, ich sage das jetzt mal, Leute, die das jetzt hören, die denken, oh Gott, jetzt bin ich gemeint. Bücher, die ich nicht lese, Krimis, also Krimis vor allen Dingen, solche Sachen. Ich habe kaum Zeit zu lesen. Ich habe immer sehr, sehr viel gearbeitet.
Dein Sohn, Yaniv, der hat den Song geschrieben für deine Radreisen. Ja. Und den spielen wir jetzt an dieser Stelle mal ein.
Sie steigt auf Atlantika und fährt quer durch Neuseeland. Wo auch immer du grad bist, auf deinem Rade, wo auch immer du grad bist, auf dieser Welt, wo auch immer du grad bist, auf deinem Sattel, fahr vorsichtig und fahr nie zu schnell.
Urs, jetzt kommen wir nach Neuseeland. Wie kommst du darauf, nach Neuseeland zu fahren?
Ich habe von Neuseeland gehört, ich habe in der Mundologia in Freiburg, also in der Reisepräsentation, einen Reisevortrag von Neuseeland gesehen und war total, heute sagt man, angefixt und sagte, dieses herrliche Land, das muss ich mit eigener Kraft sehen, das muss ich kennenlernen. Viele, viele Jahre ist das her. Dann habe ich diese Reise vor 12 Jahren geplant, die Radtour durch Neuseeland, und hatte damals einen Partner, der gern mitgekommen wäre. Und ja, er wurde ermordet und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und dann war für mich Neuseeland gestorben und ich habe gedacht, ich komme da nie hin, ich werde da nie hinfahren, ich kann es nicht. Und dann lernte ich beim Tanzen einen Kiwi kennen und wir hatten eine wunderbare Beziehung und haben dann gemeinsam unsere Neuseelandreise geplant. Und dann brach diese Beziehung auseinander, ich weiß nicht warum, aber es war so. Und dann habe ich gesagt, und ich mache es trotzdem. Und dann habe ich umgeplant, anders geplant, eine Radtour geplant und wollte schon auch wie alle anderen einen Teil der Aotearoa radeln, hatte aber überhaupt keine Zeit für diese Planung. Sonst bin ich sehr gut vorbereitet, und zwar nicht nur, was die Navigation und die Karten angeht, sondern auch, was die Kultur der Länder angeht. Viele Menschen gehen als Touristen in ein Land. Für mich ist ein Riesenunterschied zwischen Tourist und Reisende. Und ich versuche, mich für jedes Land sehr genau auch kulturell vorzubereiten, dass ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe und was ich tunlichst nicht tun darf. Und dieses Mal, gut, Neuseeland ist jetzt doch sehr ähnlich unserer Kultur, wenngleich die Menschen ganz anders sind. Aber dieses Mal hatte ich gar keine Zeit, mich vorzubereiten und bin Hals über Kopf abgereist mit gerade mal dem nötigsten an Reisegepäck. Und ja, und habe dann entschieden, auf Hebräisch sagen wir Dafka. Dafka gibt's kein deutsches Wort, aber das heißt so jetzt gerade, ich mach's. Und so bin ich nach Neuseeland gekommen.
Ja, hier muss ich nochmal einen Zusatz machen, denn das ist durchaus ein Satz, den ich auch schon gesagt habe. Ich möchte Reisende sein und keine Touristin. Jetzt, nachdem ich Kinder habe, bin ich eher so eine Mischung geworden. Auch ein Tourist kann sehr bewusst reisen und ganz wichtig für die neuseeländische Wirtschaft, Touristen lassen natürlich auch Geld im Land. Der Tourismus schafft Arbeitsplätze und die Einnahmen, die fließen natürlich auch zurück in den Ausbau von Wander- und von Radwegen. Menschen, die all diese öffentlichen kostenlosen Toiletten putzen, die es hier in Neuseeland gibt. Also ganz viele Annehmlichkeiten, die natürlich auch Reisende nutzen, die auch mit fast keinem Geld durchs Land reisen. Für alle, die sich fürs Fahrradfahren in Neuseeland interessieren, es gibt die Great Walks, die läuft man. Das sind die atemberaubendsten Landschaften durch ganz Neuseeland. Und das Fahrradpendant dazu, das sind die Great Rides. Das sind auch wunderschöne Touren durch Neuseeland, durch die schönsten Landschaften. Die sind immer so um die 200 Kilometer lang. Und es gibt auch, genau wie den Te Araroa Trail, den längsten Weg, der ist mehr als 3000 Kilometer lang. Diesen Wanderweg gibt's auch einen Fahrradweitwanderweg dazu. Der heißt die Tour Aotearoa. Und der verläuft manchmal parallel zum Wanderweg, doch noch an etwas anderen Stellen, ist eben auch 3000 Kilometer lang, führt auch von Cape Reinga nach Bluff. Bist du auf diesem Weg unterwegs?
Ja und nein. Also ich habe natürlich auch die Vorstellung gehabt, ich beginne in Cape Reinga, wenn ich komme, also ganz, ganz, ganz an der Nordspitze, an dem Leuchtturm, wo alle anderen beginnen und radle dann die 90 Miles Beach. Also diese 120 Kilometer über den Strand habe ich mir als das Schönste der Welt vorgestellt. Ich habe mich sehr, sehr auf diesen Beginn dieser Reise gefreut auf der Aotearoa. Ich wusste zum Teil, dass es gibt sehr steile Passagen, sehr viel Gravel. Mein Fahrrad eignet sich nicht, so wie es beladen ist, für die Aotearoa, weil ich eben Reisende bin und nicht Radelnde. Das ist für mich ein Unterschied, weil ich als einzigen und wichtigen Termin in Neuseeland das Art Deco Festival in Napier hatte. Das heißt, ich brauche zumindest Schuhe, außerdem einige Hikes, zumindest ein extra Paar Schuhe, was der normale Radler, der die Aotearoa hat, nicht macht. Ich brauche ein bisschen Komfort in dem Sinne, dass ich ja immer nur dachte, nur im Zelt zu übernachten und irgendwann mal die schwitzigen Klamotten wechseln möchte. Das tun die meisten nicht, die haben nur ein Set dabei. Dann brauchte ich Sachen, um eben bei Hosts, die ich vorher schon hatte, durch den Bekanntenkreis auch sein zu können. Das heißt, ich habe noch ein Röckchen und ein Shirt dabei. Alles natürlich, jedes Teil wird vorher auf die Waage gelegt, damit es das Leichteste ist. Dieses Röckchen habe ich in Moskau gekauft, bei meiner Tour durch Sibirien, Mongolei und China, was also ganz, ganz kaum was wiegt. Dann dadurch, dass ich eben wirklich nur Outdoor sein möchte, ohne andere Menschen, habe ich natürlich auch ein Security-Kit dabei und ich habe ja Medikamente dabei und so. So ist das Fahrrad beladen, viel mehr als es geht und ich habe nicht die richtigen Reifen. Ich habe zwar neue Reifen aufziehen lassen, aber die Reifen sind zu schmal und haben zu wenig Profil, um Teile der Aotearoa überhaupt schaffen zu können. Ich habe also mein Fahrrad gepusht auf einigen Trails, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, und habe mir wirklich die Clicky-Schuhe ruiniert. Also ich fahre auch mit Clickies, was natürlich sehr viel gesünder ist für die Knie.
Was sind Clickies?
Clickies ist das System, das der Fuß in einem Klicksystem, also es hat einen sogenannten Cleat unter dem Fuß, unter dem Schuh, unter dem Fahrradschuh, der in ein Klicksystem einrastet. Und die Füße sind also fest mit dem Pedal verbunden, sodass man immer ziehen und drücken kann. Und das ist bergauf sehr, sehr hilfreich. Also die steilen Berge, die es hier gibt, ist sehr, sehr hilfreich. Und es ist auch natürlich sehr viel gesünder für die Muskulatur, wenn man Agonisten und Antagonisten abwechselnd benutzen kann. Insofern fahre ich immer mit Clickies. Es ist natürlich auch etwas gefährlicher in den vielen Blind Curves und in den vielen Situationen, wo man schnell mal raus muss aus dem Clicky. Da muss man geübter Clicky-Fahrer sein, was ich bin vom Rennradfahren, um da nicht in eine Gefahr zu gehen. Und man muss auch sehr sorgfältig sein, die Clickies leicht einstellen. Aber das Wichtige ist, wenn ihr Aotearoa radeln wollt, nehmt euch ein leichtes Bike, nehmt euch unbedingt ein Fahrrad mit minimalst Gepäck und unbedingt sehr breite Stollenreifen. Alle Neuseeländer, die hier auf überwiegend E-Bikes auf den Trails kurze Ausflüge machen, alle haben ganz tolle, breite Stollenreifen. Und in allen Fahrradgeschäften, wo ich war, dadurch, dass ich leider sehr viel Ärger mit dem Fahrrad hatte und Ersatzteile brauchte und so weiter, habe ich die tollsten Räder mit den tollsten Stollenreifen gesehen und habe gesagt, okay, wenn ich nochmal Aotearoa radeln würde, dann müsste ich auf jeden Fall solche Reifen haben.
Du hast jetzt knapp 3000 Kilometer gemacht, 2 Monate. Wie viel fährst du so durchschnittlich?
Wenn die Bedingungen gut sind, sprich das Rad rollt, auch von selber, wenn es bergab geht. Ich habe keinen Sturm von vorne, the wind always comes from the front, und ich habe keinen Regen und so weiter, dann schaffe ich immer um die 100 Kilometer, also mal 120, mal 112, mal 108, irgendwie sowas. Aber ich habe auch Tage gehabt, wo ich gekämpft habe und bis zur Erschöpfung gekämpft habe gegen den Sturm, und da habe ich dann nur 80 Kilometer geschafft.
Das mit 62 Jahren, ich finde das erstmal schon von der sportlichen Herausforderung eine Riesensache. Was bei dir jetzt noch dazu kommt, du möchtest möglichst kein Geld ausgeben, weil das Geld, was du dir sparst, spendest du wieder ins Waisenhaus nach Afrika. Das bedeutet, dass du eigentlich in einem Zelt gekommen bist, in dem du schlafen wolltest. Das Zelt wurde aber durch den Zoll eingesprüht. Das wird desinfiziert in Neuseeland. Dagegen warst du allergisch. Das Zelt konntest du also nicht weiter benutzen. Das bedeutet, du bist auf die Hilfe von anderen angewiesen, dass sie dir einen kostenlosen Schlafplatz geben und dass sie dir Essen geben. Du gibst kein Geld aus. Du hast bisher 150 Euro ausgegeben. Das war für die Fähre und für Radreparaturen. Wie lernst du Menschen kennen, bei denen du übernachten kannst?
Es gibt 3 Foren. Couchsurfing lehne ich im Moment ab. Ich war früher sehr aktiv auf Couchsurfing, weil es jetzt kommerziell ist. Das finde ich sehr, sehr schade. Und
was heißt kommerziell? Man muss eine Gebühr zahlen.
Ja, man muss bezahlen, und das finde ich sehr, sehr schade. Und es ist auch so überlaufen, dass man, nur dass ihr versteht, was der Unterschied zwischen Couchsurfing und Warm Showers ist. Warm Showers sind die Radreisenden, die sich gegenseitig unterstützen. Und viele sind da auch sehr streng mit, was ich sehr gut finde. Wenn ich bei Warm Showers eine Anfrage stelle bei 10 Hosts, dann kriege ich ungefähr 8 Antworten. Wenn ich bei Couchsurfing eine Anfrage stelle, gleichlautend, dann kriege ich ungefähr 1 Antwort. Also im Couchsurfing gibt es sehr, sehr viel, in Anführungsstrichen, Computerleichen, die gar nicht wirklich in dem Profil aktiv sind. Dann habe ich bei den Hooker Falls, jeder, der in Neuseeland ist, muss sie gesehen haben, leider auch touristisch natürlich. Und bei den Hooker Falls sprach mich eine junge Frau an, die fragte, ob man zu dem Earth Round kommen könnte mit dem Auto. Die war mit dem Auto unterwegs, also das ist ein Weg, den man durch eine irre Landschaft gibt, wo überall Geysire sind und es spritzt aus dem Boden und es dampft überall. Es ist fantastisch, also biothermisches Gelände. Wir haben uns nett unterhalten über alleinreisende Frauen und so weiter. Sie mit dem Auto, ich mit dem Fahrrad. Und dann habe ich sie zum Schluss gefragt, woher kommst du denn? Und dann sagte sie, aus Israel. Und dann sind wir uns um den Hals gefallen und haben Hebräisch gesprochen. Und sie war glücklich und ich war glücklich. Und dann haben wir uns oben wieder getroffen und haben an einem Aussichts-Lookout-Point über diesem dampfenden Gebiet über 2 Stunden gesessen und uns unterhalten. Und es war ganz, ganz fantastisch. Und sie habe ich gefragt, ja, wie bist du denn unterwegs? Wie kommst du denn unter? Und sie erzählte mir von Chiburim. Da bin ich jetzt auch Mitglied. Chiburim Lechaber heißt auf Hebräisch verbinden. Und Chiburim heißt sowas wie die Verbindung, würde ich es übersetzen. Und das ist die Gruppe an neuseeländischen Hosts, die israelfreundlich sind, die Israel unterstützen. Und sie hatte gesagt, die holen mich überall ab, die helfen mir, die bringen mir Sachen, die packen mir einen Essenskorb zusammen und. Sie war also in Neuseeland natürlich wesentlich flexibler als ich unterwegs mit dem Auto. Und dann habe ich mich bei Chiburim auch angemeldet, und da gibt es eben auch wirklich viele Hosts.
Was mir in Dunedin auffällt, dass es sehr viele Demos, Aufkleber, Plakate, Fahnen gibt, Freiheit für Palästina und Kritik an der Militärstrategie Israels. Hast du das wahrgenommen? War das gerade bei diesen Gastgebern ein Thema?
Zum Glück, muss ich sagen, war ich noch hier in keiner Demonstration. Ich bin in verschiedenen anderen Städten in den letzten Jahren leider immer in diese ganzen Hassdemonstrationen anti-Israel reingerutscht, in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern. Diesmal Gott sei Dank noch nicht. Ich habe ein sehr kontroverses Gespräch mit einem hochintelligenten, politisch sehr gebildeten Ranger, Paul, gehabt. der auch, Anekdote, wie ich dahin gekommen bin, mich auf der Straße gesehen hat, wollte gerade mit seinem Fahrrad losfahren, um die Possumfallen zu kontrollieren. Und der Paul lebt tatsächlich davon, seine Rente gut aufzubessern, dass er das Fell dieser Possums abzupft und kriegt für einen Sack $500, weil es hier ganz tolle Pullis und Jacken und Handschuhe und Socken gibt mit Merino Possum. Und sagte dann, hier, die Tür ist offen. In ganz vielen Orten, selbst in Wanaka, mit dieser Luxuswohnung, waren die Türen immer offen. Die Tür ist offen, rechts ist das Wohnzimmer, ich zeig dir schnell das Bad und gebe dir ein Handtuch. Geh ruhig rein, ich bin in einer Stunde wieder da. Ein wildfremder Mann, das ist nur eine dieser Anekdoten, wo ich immer denke, wie kann das nur sein, dass sie so viel Vertrauen haben in eine wildfremde Frau, die von einem fremden Kontinent auf einem riesengroßen Fahrrad angedackelt kommt. Und er kam nach einer Stunde wieder und hat dann in seinem Garten geerntet und man durfte am nächsten Morgen auch wieder alles ernten, was ich wollte. Er hat versucht, mir 2 Möhren und 2 Tomaten und ein Rettich und eine kleine Zucchini habe ich dann doch mitgenommen und ein Korn. Das Korn, also Maiskolben sind hier super lecker, super lecker.
Ich finde auch, der Mais schmeckt hier anders als in Deutschland.
Ich habe es gestern Nacht und vorgestern Nacht war das Maiskorn mein Abendessen und da habe ich es in Wasserkocher gemacht. Im Wasserkocher. Lecker, so lecker.
Wenn der Nächste danach noch seinen Kaffee damit trinken mag.
Ich spüle das dann natürlich aus. Und er hatte ganz viel Ahnung von Israel und hatte eine ganz andere Meinung, als wie ich sie habe. Und da haben wir auf eine sehr positive Art kontrovers diskutiert und ich fühlte mich bereichert durch seine Meinung und ich hoffe, er auch durch meine. Ich habe jetzt 40 Hosts gehabt, die einfach, ja, wie soll ich das sagen, die fliegen wie Engel vom Himmel. Meistens ist es so, dass ich inzwischen, wo ich Fehler gemacht habe, ein bisschen weiser bin und genauer gucke auf der Karte, wo es Häuser gibt. Ich versuche immer so desertiert wie möglich auf irgendwelchen Farmen zu übernachten. Seitdem ich kein Zelt mehr habe, bin ich ja darauf angewiesen. Und komme dann an und erkläre mein Projekt. Das ist der eine Weg.
Du klopfst da an die Tür.
Ja, es gibt nämlich keine Klingeln in Neuseeland. Kein Haus. Kein Haus hat eine Klingel. Meistens, also wenn das eine Farm ist, die weit weg ist von anderen Häusern, dann kommen meistens die Hunde. Normalerweise kommen die Hunde und sagen, haha, da kommt jetzt jemand. Und dann kommen die Menschen und sagen, hello, what are you looking for? Can I help you? Und dann das how are you ist keine Frage, sondern ein Gruß, weiß ich inzwischen. Ich muss nicht drauf antworten, aber ich sage immer, I'm very fine, but I'm tired, I've been cycling a long way. Und dann erkläre ich, was ich mache, warum ich radle. Und zeigt diese kleine Projektkarte, ich habe das auf den Taschen drauf und auf dem Seesack, wo Zelt, Schlafsack, Isomatte drin ist und oder drin war das Zelt. Und ich habe das vorne drauf, die Leute sehen das, die sprechen mich auch unterwegs dauernd an deswegen. Und dann sage ich, dass ich nur einen kleinen Platz, ich brauche meistens Wasser und sonst habe ich immer genug zu essen dabei und sage, dass ich nur einen kleinen Platz brauche, möglichst trocken zu übernachten. Und die meisten Leute sagen sofort, ja, wir haben einen Schafstall oder einen Ziegenstall, das schlage ich dann vor. Die meisten Leute haben ja überhaupt keine Idee, wie einfach ich übernachte. Das heißt, die meisten Leute denken dann um Gottes Willen, es gibt ein Hotel in der nächsten Stadt, soll ich dich da hinbringen oder so? Und dann erkläre ich nochmal mein Projekt, dass ich eben mein Budget, wenn ich es am Tag sparen kann, für die Kinder gebe. Und dann sind wirklich, ich kann fast sagen, alle hilfsbereit. Viele haben mich in ihre privaten Häuser gelassen, was natürlich dazu führt, dass ich den ganzen Abend Geschichten erzählen darf, soll, muss, was 2 Seiten hat. Einerseits tue ich es gerne, ich möchte gerne zurückgeben, wenn ich so viel Gastfreundschaft bekomme. Andererseits lerne ich sehr, sehr viel davon, was mich natürlich auch enorm von einem Touristen entscheidet. Ich weiß unheimlich viel über die Sorgen und die Nöte und die Glücksmomente der Menschen in diesem Land. Zum Dritten ist es manchmal so, dass ich dann erst 3 oder 4 Tage nicht zum Journaling komme, wenn ich mittags auch noch Routen planen muss, in der Mittagspause auch nicht Tagebuch schreiben kann. Dann fehlt mir das sehr. Und die Leute oft fragen und es oft dann bis Mitternacht geht und ich dann todmüde bin, bis ich dann in ein Bett falle. Ich habe in so viel Ich glaube, man nennt das Queen-Sized-Beds geschlafen, riesige Doppelbetten. Die Leute haben mir irgendwie Gästezimmer schon vorbereitet. Ja, und ich habe aber auch in Ställen und auf Verandas geschlafen, in geschützten Orten und ganz viele Male in Campern. Das ist natürlich der absolute Traum. Also ich habe ganz besondere Menschen, auch immer sehr besondere Menschen mit tiefgehenden, besonderen Gesprächen über Leben und Tod. Unfassbar, wie offen die Menschen sind. Das sind Geschenke Gottes. Diese Gespräche, die wir führen, sind nicht Gespräche über Trails und Distanzen und welche Fahrradteile ich habe. Überhaupt nicht, sondern das sind Gespräche, die wirklich, wirklich tief gehen. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass Leute mich ansprechen. Und was so besonders ist, also zum einen habe ich Geschenke für alle Erwachsenen und für alle Kinder dabei. Ich habe immer zwei Boxen mit Geschenken. Auch die Wüste Gobi habe ich 46 eingepackte Geschenke dabei gehabt. Alle sagen, du bist
verrückt. Was ist da drin?
Also was ich jetzt habe, ist direkte Geschichte aus der Gobi. In der Gobi gab es damals noch keine Straße. Das heißt, ich habe tatsächlich mein Fahrrad, insgesamt 3600 Kilometer waren es, durch die Wüste geschleppt und habe in der Wüste, ich weiß es nicht, wie es dahin kam, aber ich habe eine große Sonnenblume gefunden, die fast leer gegessen war. Und diese Sonnenblume hatte noch ein paar Samen drin. Und dann habe ich die Stückchen rausgebrochen und habe nachts im Zelt die Samen rausgepickt und habe sie mitgenommen und habe gedacht, naja, vielleicht gibt's ja was. In meinem Garten blühen seitdem die allerschönsten, riesengroßen, und ich kann das Wort riesengroßen nicht genügend betonen, weil im letzten Jahr zum allerersten Mal war die größte Sonnenblume, hatte einen Stamm wie ein Baum und war 4,20 Meter hoch. Die wuchs oben in die Küche rein, im zweiten Stockwerk. Unglaublich. Und da hatte ich 37 große offene Sonnenblumen. Die pflanze ich also jedes Jahr wieder beim Vor- und Hintergarten. Und die sind wunderschön. Und jedes Jahr lasse ich ungefähr 90% für die Vögel zum Essen und den Rest ernte ich. Und dann habe ich ganz viele Sonnenblumensamen und die habe ich für diese Reise in so kleine Tütchen gepackt, wusste nicht, ob ich sie durch den Zoll kriege, weil Neuseeland da ja sehr speziell ist, aber sie haben es erlaubt und hatte also jetzt, als ich losfuhr, ich glaube 46 Tütchen und so, dass die Erwachsenen alle, wenn sie möchten, alle wollten natürlich, die kriegen die Bilder von den Sonnenblumen gezeigt und dann kriegen sie die Sonnenblumensamen. Also in ganz Neuseeland werden jetzt Sonnenblumen von mir wachsen. Und für die Kinder habe ich immer kleine Kreisel und für die Mädchen habe ich kleine Silberringe mit kleinen Perlen und dann habe ich lauter Sticker und lauter Tattoos, was sie ganz toll finden und kleine Gummibällchen und so. Also, dass die Kinder, wo ich übernachte, immer auch kleine hübsche Sachen gekriegt haben, das ist mir ganz wichtig.
Du lernst 20 Sätze in jeder Sprache, bevor du in das Land reist. Kannst du mal so ein paar Sätze rauspicken für mich, die du lernst? Also erstmal auf Deutsch.
Jetzt, Jenny, jetzt fällt mir ein, welche Sprache ich nicht lernen habe können. Das fehlt auf meinem...
Tereo.
Island. Da ist Island noch gar nicht drauf.
Also haben wir 27 Länder.
Ja, jetzt haben wir 27. Ich war ja zweimal in Island. Island bin ich gerade. Island war das einzige Land, wie ich es nicht geschafft habe. Also was ich mache ist, ich setze eine Annonce in die Zeitung und bitte Mother Tongler, also Muttersprachler, mich zu kontaktieren. Also Mongolisch und Russisch und Chinesisch und so weiter.
Du arbeitest auch heute noch mit Annoncen in der Zeitung.
Ja, ja.
Ich finde das gut. Ich habe lange keine Annonce mehr aufgegeben.
Ich wüsste nicht, wie ich es machen sollte sonst. Andere machen es vielleicht in Facebook, aber es funktioniert immer. Und dann kriege ich Anrufe und dann spreche ich mit den Leuten, was ich gerne möchte. Und dann habe ich ein Diktaphon und dann lasse ich sie, also ich spreche dann immer den englischen Satz, also immer 20 Sätze spreche ich drauf und mache dann eine Pause und dann können die es mir in ihrer Landessprache aufsprechen. Und dann schreibe ich mir das in Lautsprache auf und dann liege ich jeden Abend im Bett und höre mir das an und sprich das nach in der Sprachmelodie, so wie ich bei meinen stotternden Patienten ihr Stottern lerne, so lerne ich in der gleichen Sprachmelodie das zu sprechen.
Und was hast du für Neuseeland gelernt?
Gott sei Dank konnte ich Englisch schon.
Hast du nichts in Tereo gelernt?
Nein. Habe ich nicht. Also Maori-Language habe ich nicht gelernt, weil ich wusste, alle sprechen hier Englisch. Und wie gesagt, ich hatte gar keine Zeit, die Reise irgendwie vorzubereiten.
Du hast gesagt, Urs, du hast bei 14 Maori-Familien übernachtet. Kannst du uns mal mitnehmen? Was hast du da persönlich über die Maori-Kultur gelernt?
Oh, vieles, vieles, vieles. Wusste natürlich, dass die Maori die ersten waren, die dieses wunderschöne Land hier entdeckt haben und wo sie angekommen sind mit ihren Booten. Und was so ein bisschen Hintergrund ist, das wusste ich. Aber diese Menschen dann kennenzulernen in ihrer Herzlichkeit, in ihrer Offenheit, in ihrer Art und Weise, vor allen Dingen die Natur ganz anders zu, wie soll ich sagen, ich würde es nicht sehr zu fühlen und zu sehen, wie ich sie sehe, ich fühle sie sehr intensiv, aber zu definieren. Zum Beispiel hatte ich ein Gespräch über die Wesensarten der Natur, wo ein Maori mir erklärt hat, dass das Meer die gleiche Persönlichkeitsstruktur hat wie ein Baum oder ein Stein. Und da dachte ich, hups, ich sitze am Meer und genieße und mache möglichst meine Mittagspausen immer irgendwo am Meer oder an einem großen See. Wasser zieht mich enorm an. Die schönsten Radtouren, die ich hatte, waren immer direkt am Wasser entlang, egal welches Meer, am besten Meer und Wüste. Wie in Afrika die Namib-Wüste und das Meer, das war eine der schönsten Strecken meines Lebens. Und die Maori erzählen dann über den Wesenskern des Meeres. Und das ist so anders für mich, so faszinierend und eben auch so bewundernswert und so achtenswert, weil ich denke, wenn wir alle diese Einstellung zur Natur hätten, die Maori haben, dann wäre die Welt nicht so kaputt. Ich habe 2 Maori Lectures auch, professionelle Lectures mitgemacht am Tane Mahuta und da war eine Maori Frau mit sehr interessanten Tattoos, die sie mir auch erklärt hat. Das ist das Berührendste, glaube ich, was ich in all meinen Kontakten mit den Maori-Menschen, Maori-Kiwis hier erlebt habe, die 2 Lectures gegeben hat an diesem Baum und auch gesungen hat und die Natur sagen, ich würde jetzt nicht sagen Märchen, aber für uns scheint es oft wie Märchen, erzählt hat, wie die Vögel sich mit den Bäumen unterhalten und wie die Bäume ihre Ancestors, wie sagt man, Vorfahren erleben und wie sie heilig heißen und wie sie sie achten und ganz viel, was sehr, sehr menschlich war, vermenschlicht, aber dennoch in einem Rahmen und in einer Form einer Sage dargestellt, dass ich da so gut mitschwingen konnte und froh war, als dann alle Touristen endlich weg waren und ich mal mit diesem Baum alleine sein konnte. Das war ein großer Moment.
Was heißt das, eine Lecture? Du hattest da eine Lecture?
Also eine Führung. Es war eine Führung von einer professionellen Frau, die wirklich sehr, sehr viel wusste, Daten und Fakten über diese Bäume und hatte dann an dem Abend gleich 3 Übernachtungsangebote, habe dann am Ende in einer Kirche geschlafen. Das war auch wieder ganz faszinierend. Und vorher nach Herzenslust in einem Communal Garden, also einem Garten, wo jeder mitarbeiten darf. Es gibt wenig Menschen, die da mitarbeiten, aber jeder darf ernten. Und es gab alles an Obst und Gemüse, was man sich überhaupt nur wünschen kann, wirklich alles. Und dann habe ich da einen Mann kennengelernt, der den Garten bepflanzt und der hat mich gleich in seine Kirche eingeladen und dort hat mich noch ein anderer eingeladen und auf dem Weg hat mich ein Mädel eingeladen.
Es gab ja die unterschiedlichsten Unterkünfte, du hast uns schon von den vielen King-Size-Betten erzählt, aber es gab ja auch, sagen wir mal, Unterkünfte, die man sich jetzt nicht in einem Urlaub so vorstellt. Kellerlöcher, Ratten, kannst du da mal ins Detail gehen, was waren so die schlimmsten Unterkünfte?
Ja, die schlimmste Unterkunft, die ich je hatte, war in einer Scheune, wo dann nachts die Ratten kamen. Das war wirklich beängstigend. Ich habe ja sonst wenig Angst. Ich meine, Angst ist was Gutes, hält mich am Leben. Aber das war keine schöne Nacht. Und ansonsten, ich glaube, hier waren eigentlich alle Nächte zwischen akzeptabel, komfortabel bis wundervoll.
Was waren deine luxuriösesten Unterkünfte?
Ich glaube, die luxuriöseste Unterkunft, und die war tatsächlich auch gleich 4 Nächte, war bei den besten Freunden von dem alten Herrn, mit dem ich morgen in Urlaub gehen werde, auf 4 Rädern für 8 Tage. Der bringt mich an Orte, wo ich mit dem Fahrrad nie hätte hinkommen können. Ich freue mich riesig drauf. Das war die Unterkunft von seinen besten Freunden in Wanaka. Ein Haus von einem Anwalt, Notar und Frau Lehrerin, was unfassbar wunderschön gebaut ist, mit Licht von allen Richtungen, wirklich in jedem Raum, Riesenräume, kommt Licht aus 3, 4, 5 Seiten, weil die Decken auch noch mit Lichtschachten, Schächten sind. Da hatte ich den Blick aus meinem Zimmer, den Blick über den See von Wanaka und über die Berge. Und das war einfach out of this world. Also es war, ja, tausendmal schöner als jedes Fünf-Sterne-Hotel nur sein kann. Ich war noch nie im Fünf-Sterne-Hotel, aber so stelle ich mir das vor, weil nämlich wirklich alles stimmte und dann auch super, super gute Ernährung und ganz viel Sport. Ich war jeden Tag mit meinem Host schwimmen und habe Yoga gemacht und habe, sie war jeden zweiten Tag noch Tennis spielen dazu und ich war dann auf dem Bike unterwegs.
Du hast ja auch, du warst doch auch mal in einem katholischen Meditationszentrum?
Oh ja, das war auch so ein Ding. Rimutaka Trail. Der Rimutaka Trail beginnt südlich von Masterton, also am südlichen Teil der Nordinsel, und führt dann über die hohen Berge nach Upper Hutt. Das ist etwas nördlich von Wellington, also an der ganz Südspitze der Nordinsel. Und der Rimutaka Trail führt durch drei Tunnel, ist ein Rail Trail. Man rät immer zu den Rail Trails, weil das die Trails sind, wo früher eine einspurige Eisenbahn zu Zeiten des Goldrausches hier in Neuseeland eine Eisenbahn gebaut worden war. Und dieses ist die steilste Eisenbahnstrecke von Neuseeland. Das heißt, auf diesem Trail geht's richtig rund, nämlich um Kurven, wo ich immer denke, wie kann eine Eisenbahn da überhaupt rumkommen? Und Steigungen, ich schätze bis 12 oder 14%. Es waren nämlich Steigungen, wo ich nicht mehr radeln konnte. Ich musste das Fahrrad auf dem Gravel schieben. Alle, die jetzt wissen, wie Clicky-Schuhe aussehen, wissen, dass das gar nicht gut ist. Die habe ich mir auch ziemlich ruiniert. Das ganze Plastik ist abgeschrubbt unten drunter und jetzt laufe ich nur noch auf Metall. Das ist nicht so gut. Und dann kam eine Hängebrücke. Ich war übrigens dreimal bei der längsten Hängebrücke Neuseelands. Auch eine nette Episode. Dann kam eine Hängebrücke.
Was heißt das? War das immer dieselbe?
Nein, nein. Das war immer eine Brücke auf Nord- und Südinsel, wo dran stand, you are now at the longest swing bridge. They call it swing bridge. Ich dachte immer, swing bridge ist in Deutschland eine Brücke, die man so zur Seite wegschieben kann, damit Segelboote durchkommen. Aber in Neuseeland ist eine swing bridge eine Hängebrücke. Und das ist die längste der Welt, steht dann immer dran. Fand ich echt süß. Und dann war ich an dieser Brücke, wo ein Schild auf dem Rimutaka Trail, wo ein Schild dran stand, bitte bei Sturm nicht benutzen. Und diese Brücke war am Hin- und Her schwingen, aber ich konnte ja nicht zurück. Ich hätte ja keine Chance gehabt. Dieser Trail beginnt 2-3 Kilometer, schätze ich, auf einem Single Trail, der eigentlich wirklich nur ein ganz, ganz schmaler, 30 Zentimeter breiter Wanderweg ist, wo ich das Fahrrad durchschleppen musste und immer wieder Gepäck abnehmen musste, um überhaupt zwischen den Bäumen durchzukommen. Das heißt, es war echt anstrengend. Ich hätte niemals zurückgekonnt. Das heißt, ich musste über diese Brücke und diese Brücke war am Schwingen. Und ich dachte, Sturm hin und her, ich habe nicht so viel Gewicht, die Brücke wird mich schon aushalten, plus Fahrrad. Und bin dann ganz mutig los und habe gedacht, ich schaffe das. Und mir war so übel. Und dann geht die Brücke ziemlich weit über eine ganz, ganz, ganz tiefe Schlucht, Gorge, ja, Schlucht, danke. Und dann auf der anderen Seite geht es entsprechend steil hoch. Das konnte ich nicht gut erkennen. Und das hatte ich nicht gut eingeschätzt. Und dann hatte ich eben das Gepäck nicht, wie ich es hätte tun sollen, separat rüberzubringen, einzeln die Taschen rüberzutragen, dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Sondern ich hatte auf dieser extrem wackelnden Brücke das ganze Gepäck am Fahrrad und kam dann auf der zweiten Seite nicht wieder hoch. Und war am Abrutschen und am Wegrutschen und der Sturm sauste um mich rum. Und das war so eine Situation, wo ich dachte, verdammt nochmal, bring dich doch nicht immer in Schwierigkeiten, Mädel. Und in dem Moment kam ein Engel. Ich hatte den ganzen Tag keine Menschen gesehen. Das war jetzt schon am späten Nachmittag, also kurz vor Ende. Ich hatte keine Menschen gesehen. Und in dem Moment kommt auf der anderen Seite, die Trails ja sind immer beidseitig befahrbar, ein Herr auf einem schmissigen Elektro-Mountainbike, der die Situation sofort erfasste. Der warf sein Rad in die Büsche, rannte los, half mir, schob mit mir das Fahrrad steil hoch auf der anderen Seite der Brücke und ich war mal wieder in Sicherheit.
Urs, wir wollten eigentlich in das katholische Meditationszentrum kommen.
Oh, excuse me, ich bin schon wieder abgewichen. Okay, also, da war ich auf dieser Strecke. Und an dem Fuß des Rimutaka Trails wusste ich, ich kann es nicht weiter schaffen. Es war ein sehr, sehr, sehr heißer Tag. Das heißt, ich bin zu einer Farm gegangen, direkt am Fuße dieses Berges, wo es dann steil hochgeht. Und eine junge Frau sagte gleich, ja, ja, du kannst hier übernachten, aber du findest einen besseren Ort, wenn du noch 500 Meter ungefähr weiter fährst auf diesem Gravel Track. Da gibt es ein katholisches Retreat. Und da bin ich dann los und habe diese Häuser auch gefunden und dachte, wow, Nazareth, ein ganz großes heißt Nazareth, ein ganz großes heißt Jerusalem, nee, Bethlehem, genau. Und dann bin ich zurück und sah dann einen ganz kleinen Weg mit einer ganz verwachsenen Madonna im Gebüsch. Also sehr verwachsen, sehr alt, sehr kaputt, aber es war eine Madonna. Und dann dachte ich, okay, die weist mir jetzt den Weg. Und als ich dann über den Rasen ging, sah ich, dass in dem weiteren Haus links neben mir 4 Personen saßen, das war nämlich die Kirche, der Kirchenraum, und beteten. Und eine sah mich und stand sofort auf, die hieß Trisha, stand sofort auf und kam nach draußen und sagte, ja, was kann ich helfen, was suchst du? Und ich sage, ja, ich suche eine Übernachtungsmöglichkeit. Und sage, ja, kannst bei uns bleiben, wir haben noch Messe, komm doch, warte doch eine Viertelstunde. Und dann habe ich natürlich gefragt, ob ich mit rein darf, durfte ich. Und ja, und dann waren sie dabei, das Ave Maria zu beten mit dem Rosenkranz, genau. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich für sie singen würde. Da stand auch eine kleine Orgel. Und diese 4 Menschen waren dann ganz berührt, dass ich das Dona Nobis Pacem gesungen habe und haben sich herzlichst bedankt. Die eine hat mich in den Arm genommen und ja.
Kannst du das mal ansingen, Urs?
Oh. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Ja, auf jeden Fall waren die sehr berührt. Dann habe ich irgendwann gefragt, wie denn dieses Retreat funktioniert und welche Gruppen kommen. Und es kommen viele katholische Gruppen aus aller Welt und viele spirituelle Gruppen, also ganz, ganz unterschiedlich, junge, alte, über Wochen oder über nur wochenlängere Wochenenden, Schulgruppen und so weiter und so weiter. Der eine Herr, der dort war, war nur zu Besuch, um seine Schwester zu einem Arztbesuch zu begleiten. Die anderen 3 Damen waren 2 über 90 und die andere 78 und managen dieses Retreat inklusive Wäsche waschen für alle Leute und kochen ganz alleine. Ich konnte es nicht fassen. Und als ich dann nach mehreren gemeinsamen Stunden und einem wunderbaren gemeinsamen Abendessen fragte, bei denen die Wohnung war mehr als messy, fragte, wer denn jetzt übernimmt, wenn sie nicht mehr können, weil die eine, die 92-Jährige, die war schon am Rollator, konnte kaum mehr laufen, ich konnte mir nicht vorstellen, wie die noch Bettwäsche aufziehen kann. Und dann sagten sie, ja, sie hätten niemanden gefunden, sie seien auf der Suche, sie hätten niemanden gefunden, der das übernimmt. Und das hat mich zutiefst getroffen. Ich dachte schon, ob das meine nächste Lebensaufgabe ist.
Ich habe mir gerade gedacht, Urs, hast du dir gedacht, ist das ein kleiner Ruf, ein Zeichen? Werde ich hier in Neuseeland das übernehmen?
Ich glaube, ich muss erstmal einen Ort finden, wo ich mein Buch schreiben kann. Und vielleicht ist das der richtige oder auch nicht, denn da wartet viel Arbeit. Also alleine kann ich mir nicht noch eine zweite Selbstständigkeit oder dritte Selbstständigkeit auf die Schultern legen. Ja, also wir hatten tolle Gespräche. Ich wollte natürlich wieder irgendwann ins Bett, aber die Dame überhaupt nicht. Die eine hat stark gestottert. Das war auch noch für mich ein sehr interessantes Gespräch, ihr Leben mit dem Stottern auch noch zu analysieren. Als Stottertherapeutin war das sehr spannend. Und ja, und dann, bis wir uns verabschiedeten, war es tatsächlich nachts um 1. Die eine war immer mal kurz am Rollator eingenickt, aber sobald ich irgendeine Frage stellte oder so, war sie hellwach. Und alle waren geistig absolut auf der Höhe, also wirklich, wirklich fit. Und das war für mich ein großes Geschenk, diese Menschen zu sehen und zu erleben und da mitschwingen zu dürfen. Ich habe dann abends nach dem Essen gesagt, so, ihr bleibt jetzt sitzen, ich werde putzen und das Geschirr machen und habe dann eben wirklich sehr viel geputzt. Als sie nachts in die Küche kamen, sagten sie, ist das unser Herd? Ich kann es gar nicht glauben, der ist ja wieder weiß. Also ja, und am nächsten Tag habe ich sie so ein klein bisschen ausgetrickst. Ich denke ja immer, es muss geben und nehmen sein. Deswegen versuche ich auch überall zu geben, wo Menschen mir Übernachtungsmöglichkeiten geben. Und habe mir dann den Schlüssel geben lassen. Das war gar kein Problem. Und habe dann noch 2 Stunden intensiv geputzt. Ich habe mich nicht getraut, die 10 oder 12 Jahre abgelaufenen Lebensmittel wegzuwerfen. Aber zumindest Sachen alle mal abgeräumt und überall mal richtig, nicht überall, aber so weit wie ich konnte, vor allen Dingen die Küche und das Bad mal richtig gut geputzt. Und ich denke, sie haben sich riesig gefreut, als sie zurückkamen.
In dem Fall ist das jetzt gut ausgegangen, wenn du jetzt zum Beispiel bei anderen Familien übernachtest und du willst putzt, um dich erkenntlich zu zeigen, um deinen Dank auszudrücken, dass das auch vielleicht mal nicht so gut ankommen kann, dass Leute das so ein bisschen als Eingriff empfinden?
Das habe ich bis jetzt noch nicht so direkt erlebt, aber das kann natürlich auch dem zu Schulden sein, dass die Neuseeländer so unglaublich höflich und freundlich und in Anführungsstrichen wohlerzogen, wenn ich das Wort nehmen soll, sind, dass sie es vielleicht auch nicht sagen würden. Aber bis jetzt habe ich auch in Campern, bis auf einen, der sowieso super sauber war, alles sehr sauber zurückgelassen. Und bis jetzt habe ich eher den Eindruck, dass sie sich gefreut haben.
Ist Neuseeland ein Radfahrland?
Da würde ich erstmal ergänzen, zur Terminologie Radfahren und Radreisen sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich würde es Radreisen nennen, weil es bedeutet, du bist Long Time Distance auf dem Fahrrad unterwegs. Die Antwort ist jein. Es gibt sehr, sehr tolle Strecken, naturmäßig wunderschöne Strecken, weil es ein wunderschönes, reichhaltiges, so interessantes, naturmäßig so interessantes Land ist. Für die Naturerlebnisse ist es ein klares Ja. Für die Straßen ist es eher ein Jein. Man kann, das sind auf dem Mountainbike, viele Trails fahren, wenn man wenig Gepäck hat und sehr, sehr gute Suspension und breite Reifen. Also wenn man ein Fahrrad hat wie ich, das ohne Dämpfung ist und man fährt den ganzen Tag Gravel, dann tun einem die Handgelenke, obwohl ich sehr gute Gelenkpads am Lenker habe, tun mir die Handgelenke weh. Das ist alles verspannt. Es ist einfach sehr, sehr anstrengend, wenn man keine Dämpfung am Fahrrad hat. Aber es gibt ganz tolle Trails für Leute, die wirklich Rad fahren wollen und Touren machen wollen von Ort zu Ort. Natürlich die Aotearoa auch. Aber da muss man dann wirklich wissen, keine Ersatzklamotten, keine Laptops oder sonst was mitnehmen. Man muss dann wirklich sicher sein, die Strecken auf der Aotearoa, die eben kein Sealed Road sind. Sealed Road bedeutet, hier in Neuseeland sowie in Afrika gibt es etwas, was so kleine Steine sind, kleine oder mittelgroße Steine, die aneinander gepresst sind auf der Straße. Sowas haben wir in Deutschland überhaupt nicht. In Deutschland gibt es Asphalt, aber diese Sealed Roads kosten in der Herstellung genau ein Fünftel vom Asphalt. Deswegen gibt es Asphaltstraßen oft nur in Städten oder wo Bürgerinitiativen gegründet wurden, die sich zusammenfinden, um aus Lärmschutzgründen in einer bestimmten Kurve zum Beispiel Asphalt gelegt zu bekommen oder ja Asphalt, wie sagt man, gewalzt zu bekommen aus Lärmschutzgründen. Und deswegen gibt es so Straßen, die haben Sealed Road, fährt man da drauf, braucht natürlich viel mehr Kraft und dann eine Kurve ist Asphalt und dann wieder und dann kommt wieder vor irgendeiner Farm 50 Meter Asphalt. Das ist ganz, ganz lustig und dann fährt man immer mal Gravel und Asphalt und Gravel und Asphalt. Aber ich habe mir das von meinem Chiburim-Host, der in dem Bereich tätig war, erklären lassen und daher gibt es so wenig Asphalt.
Finde ich eine total spannende Info, habe ich noch nie gehört. Triffst du auch andere Radreisende?
Ja, ich habe schon ganz wenige getroffen. Ich hätte das gar nicht gedacht. Ich dachte, dadurch, dass die Aotearoa in jedermanns Munde ist und ich gestern gehört habe, dass es die viertbekannteste Strecke ist, die Pacific Bike Route bin ich auch geradelt von Seattle nach Los Angeles, also gar nicht zu empfehlen, bis auf kleine Teile. Und auch von der Aotearoa sind viele Radler sehr enttäuscht, weil es eben doch auch, ich glaube, von der Strecke, da bin ich mir nicht ganz sicher, ein Drittel Straße ist. Man fährt also mit dem Verkehr und es gibt fast keine Schultern, hätte ich jetzt fast deutsch übersetzt, wie sagt man, Radstreifen, Randstreifen, genau. Dadurch, dass die Straßen so eng sind und viele, viele, viele Straßen so sehr kurvig sind, verschwindet man als Fahrrad, gerade wenn es bergauf geht und man dann eben nur noch 6 Stundenkilometer im letzten Gang hochpaddeln kann, dann verschwindet man aus Sicht des Autos. Und das ist echt gefährlich. Insofern ist meine Antwort auf die Frage Neuseeland, Radland ein Jein. Und man muss selber wissen, wie erfahren man fährt und wie risikobereit man ist, ob man das wirklich so machen will, wie ich das mache.
Hast du auch schon andere Deutsche getroffen?
Ja, die Annika. Annika ist eine Dauerradlerin. Nochmal Hut ab, Mädel. Was du schaffst, ist enorm. Und sie radelt nur noch.
Urs, was waren deine schönsten Strecken, die du vielleicht auch empfehlen kannst für andere, die unterwegs sind, die vielleicht mal eine Strecke von dir nachradeln wollen?
Oh, wow. Also, ich glaube, am kraftvollsten, energetisch überwältigsten war der nördliche Teil der Westküste. Das ist bombastisch. Nun muss ich auch sagen, ich war da, da ist fast immer, also sehr häufig Fog, Nebel. Und ich hatte da Sturm und die Wellen waren gefühlt 6-8 Meter hoch. Es war unglaublich schön. Da ist die Straße, es ist eine Straße, aber sie hat auch Shoulders und ganz, ganz, ganz wenig Verkehr zu der Zeit, als ich da geradelt bin. Dazu muss ich auch noch sagen, die offizielle Saison ist zu Ende. Das macht natürlich auch noch viel. Ab Mitte Januar sind die Weihnachtsferien hier zu Ende. Das heißt, die Neuseeländer Kinder gehen wieder zur Schule und ich hatte bewusst meinen Flug so gelegt, dass ich nach dieser Zeit hier ankomme und dass eben die meisten neuseeländischen Urlauber dann schon ihre Camper wieder zurückgegeben haben. Es sind immer noch Camper auf der Straße, klar, aber es war sehr wenig Verkehr. Also das war eine der schönen Strecken. Dann natürlich, eigentlich muss ich fast sagen, alle Strecken, wo der Trail oder die Straße direkt am Meer, direkt an der Küste entlang geht. Ich habe zwischendurch auch Strecken sehr genießen können, die die Menschen als langweilig empfinden. Also manchmal so 3 Stunden ohne ein einziges Auto durch diese hügeligen Landschaften mit Millionen von Schafen zu radeln, finde ich auch schön. Ist mal entspannend, da kann ich mehr zu mir kommen, da kann ich mehr so in diese Pilgerform des Radelns reinkommen und wirklich nachdenken und viele Dinge aus der Vergangenheit kommen hoch und ich kann sie verarbeiten. Und dann war die Strecke von Wanaka über den Dunstan Lake. Da ist die gesamte Strecke, ich bin im Osten geradelt und es gibt im Westen einen neuen Trail, der fantastisch gemacht ist, an den Bergen entlang. Teilweise ist der Trail direkt 2 Meter über dem Wasser. Ein ganz neuer Trail, also wirklich absolut irre. Da gibt's noch keine Sheds, keine Unterkünfte. Den sollte man tunlichst nicht fahren, wenn es stürmt und regnet. Aber ach ja, und das Top-Highlight für mich war natürlich die 90 Miles Beach. 90 Miles Beach funktioniert so, dass man nachdem man den Leuchtturm gesehen hat, an der Nord-Nord-Nord-Spitze, diesem Zipfel von der Nordinsel, erstmal 4 Kilometer. Ja, ihr habt richtig gehört. 4 Kilometer durch einen Fluss durch muss. Und dieser Fluss sollte für leichte Räder mit breiten Reifen befahrbar sein. Für mich war er das nicht. Der Fluss hatte dadurch, dass dieser schlimme Orkan da vorher war und es eine Woche lang durchgehend geregnet hat, hatte dieser Fluss offensichtlich noch zu viel Wasser. Und ich bin da munter reingefahren, habe mir Gott sei Dank die Fahrradschuhe und die Clickies ausgezogen vorher, weil ich dachte, die Schuhe dürfen nicht nass werden, die kriege ich nie wieder trocken und ich möchte da nach 120 Kilometer auf dem Strand radeln und ich musste das Fahrrad durch den Fluss zerren. Oft ist das Fahrrad so weit untergegangen, dass auch die Kette und die Zahnräder im Schlamm waren, was natürlich übelst war, diesen ganzen Dreck da wieder rauszukriegen. Das heißt, ich habe 4 Kilometer hart gekämpft, musste immer wieder am Ufer Halt machen, weil meine Arme so gezittert haben, dass ich einfach nicht weiter konnte und hab's dann auch geschafft. Ich werde den Moment nicht vergessen, als es endlich der Fluss mündete auf dem Strand und ich endlich auf einem kleinen Stein auf diesem Strand sitzen konnte und dachte, wow, was du jetzt geschafft hast, ist enorm. Ist wirklich enorm. Lustig war, dass es dort, was ich in Abu Dhabi auch gemacht habe, Duneboarding gab. Es gab also riesen Dünen rechts und links von diesem Fluss. Weißer Sand, herrlich, wo 2 Menschen mit ganz, ganz großen Pickups, die durch den Fluss locker durchfahren können, hingefahren sind mit ihren Familien und die Kinder glitten da auf diesen Duneboards die Dünen runter. Das war mein Highlight auf dieser Flusstour. Also auch
sind das uns die Giant Sand Dunes, die so 150 Meter hoch sein können?
Das glaube ich ja, das müsste das sein. Und dann war ich auf dem Strand und dann kam das Highlight. Die nächsten 2 Tage bin ich über die 90 Miles Beach geradelt. Ich ganz alleine, keine Menschen irgendwo, nur das Meer, der Strand, die Möwen, die Wellen und ich und der Sturm natürlich von vorne. Natürlich von vorne. Und ich habe 2 Menschen getroffen und zwar 2 junge Männer aus Frankreich, die aber auf den Philippinen leben und die wanderten. Und
haben die gerade den längsten Wanderweg angefangen?
Ja, die wandern die gesamte, nicht Aotearoa,
der Te Araroa Trail.
Te Araroa ist der Wandertrail und Aotearoa ist der Bike Trail. Genau, die wanderten und der eine war Kameramann und der hat eben ein wunderschönes Video von mir gemacht. Er hat gesagt, gib mir doch mal dein Handy und dann wanderten die weiter und ich wartete ein bisschen auf sein Zeichen und dann hat er ein kleines Video gedreht von mir an diesem völlig desertierten Strand, wo ich so langsam ankomme und an denen vorbeiradle und weiterradle. Es ist ein Traum. Das war das Highlight.
Das Video gibst du uns aus, oder?
Ich hoffe, dass ich das schaffe.
Das schaffst du auf alle Fälle. Nochmal ganz wichtig zu verstehen. Urs fertigt von ihren Radreisen Reisevorträge an. Im letzten Jahr fand zum Beispiel in Freiburg ein Reisevortrag statt, der hieß »Mit dem Rad durch 5 Länder Afrikas«. Auf dem Flyer steht dann »Eintritt frei, Spenden erbeten«. Also so sammelt sie eben Geld für ihr Projekt in Afrika. Ich möchte hier trotzdem noch einmal einordnen. Wer auch ohne soziale Projekte im Hintergrund durch Neuseeland kostenlos reisen will, dann ist das grundsätzlich möglich. Wie bereits besprochen, gibt es Plattformen wie Couchsurfing, Be Welcome, Trustroots oder speziell für Radreisende Warm Shower. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Host a Sister. Das ist für Frauen, die eine Übernachtungsmöglichkeit suchen. Und bei all diesen Seiten und Angeboten ist immer ganz klar geregelt, jemand stellt seine Unterkunft kostenlos zur Verfügung, oft aus Gastfreundschaft oder auch aus kulturellem Interesse. Was ich mich frage, rein kulturell, wenn man zum Beispiel, also ich finde es ein Unterschied dabei, wenn Leute einen fragen, du hast deine Bilder dabei, das erzeugt natürlich Aufmerksamkeit, Leute fragen dich, können das von alleine anbieten. Es gibt natürlich aber auch den Fall, wenn du bei Leuten klopfst oder dir eine Farm aussuchst, wo du guckst, wo könnte ich unterkommen, und auch wenn du sagst, ich kann auch im Stall schlafen. Die neuseeländische Kultur, ich weiß nicht, ob du es weißt, die sagen ja nicht nein. Neuseeländer können nicht nein sagen. Das heißt, es könnte einfach auch der Vorwurf kommen, dass Leute sagen, naja, sie überrumpelt die Menschen ja auch, die können ja gar nicht mehr Nein sagen.
Das ist ein interessanter Gedanke. Ich hatte natürlich Menschen, die Nein sagen, und ich habe das Gefühl, ich würde das merken, wenn jemand zögerlich ist oder irgendwas. Die moralische Drucksituation in dem Sinne sehe ich jetzt nicht so wirklich als Druck. Aber da hast du sicher einen Punkt. Ich möchte ja nur diesen Platz, wo ich eine Nacht sicher übernachten kann. Und ich glaube, dass das im Sinne der Offenheit, Herzlichkeit und Gastfreundschaft und dem, was sie vermeintlich dafür bekommen, wie viele Menschen dankbar sind, dass ich bei ihnen geklopft habe, wie viele Menschen sagen, wir sind so glücklich, dass du uns gefunden hast. Das war so ein schöner Abend mit dir und so weiter. Dass ich glaube, dass es da ein Ausgleich, heutzutage in Deutschland redet man immer vom Energieausgleich statt der Spenden, dass es da einen Ausgleich gibt. Zumindest hoffe ich, dass das in den allermeisten Fällen so ist. Ich würde sagen, dass das Ziel, das hat sich ja auch langsam so entwickelt. Früher waren die Zeiten ja wirklich nur meine Radurlaube, meine Radreisen. Dass ich damit für die Kinder was tun kann, hat sich jetzt so entwickelt. Und diese QR-Codes habe ich erst seit 2 Jahren. Die habe ich erst jetzt das 2. Mal überhaupt dabei. Und diese Poster auf den Taschen, das ist alles noch ziemlich neu. Und wenn ich da nebenbei was Gutes für tun kann, dann ist das, sage ich, warum nicht?
Urs, ich danke dir, dass du bei uns Gast warst und dass du deine Geschichte geteilt hast. Ich wünsche dir jetzt eine ganz schöne Zeit und dass du vor allen Dingen auch den Rat eines deiner Gastgeber mal befolgst. Was hat der dir nämlich geraten?
Urs, don't run.
Der hat gesagt, du läufst immer von A nach B und ganz schnell und du bist immer am Machen. Und du hast es auch schon zu mir hier gesagt, du guckst immer nach vorne und nie zurück. Und vielleicht nimmst du dir in den nächsten Tagen mal Zeit, nicht so viel zu rennen.
Ja, das werde ich tun.
Und ich beende die Sendung heute mit einem Zitat, das ich auf deiner Webseite gesehen habe. Wenn jeder einen Faden spendet, hat der Arme ein Hemd. Was ich mir wünsche von Urs ist, dass sie sich bald eine GoPro kauft und die ans Fahrrad oder ihren Helm klemmt, damit man zumindest schon mal das ganze Material dieser Reise sammelt. Ich fände es auch total schön, wenn Urs Sonnenblumensamen aus der Wüste Gobi, die jetzt in Geschenketüten für ihre Gastgeber sind, eine Art Symbol für das Waisenhausprojekt werden. Denn vielleicht können die Menschen ja die Tütchen kaufen und so Urs unterstützen. Finde ich auch ein schönes Symbolbild, was aus einem kleinen Samen alles entstehen kann. Ja, wenn ihr dieses Gespräch bis hierhin zum Ende gehört habt, dann hoffe ich, dass euch das gut unterhalten hat. Ihr könnt Urs und ihr Projekt unterstützen. Alle Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Die Internetseite heißt radreisenfuraidswaisen.de. Urs gibt auch alle ihre Spenden ohne Abzüge direkt weiter. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sommerurlaub, wo auch immer ihr gerade seid oder diese Folge hört. Ganz liebe Grüße aus Neuseeland. Kakite.